Guten Morgen, ich bin Lionel Bendobal, 30 Jahre alt bin ich, aus Kamerun komme ich ursprünglich. Bin 30 Jahre alt, verheiratet, zwei Söhne, also unser erster heißt Levi, Levi ist 4 Jahre alt, der zweite heißt Elias, Elias ist gerade 7 Monate. Meine Frau und die Söhne können leider nicht sein. Lief mit uns sein heute, weil seit 2 Tagen geht es meine Frau schlecht. Also sie ist ein bisschen krank und der Kleine hat es auch abbekommen und das ist dann ganz schwer, sich dann so zu bewegen. Ich bin seit ungefähr 10 Jahren in Deutschland, hatte hier mein Theologiestudium auch gehabt und seit einem Jahr, also wir waren in Gießen, da haben wir gelebt, meine Frau, da haben wir uns kennengelernt an der Uni, das war am ersten Tag, es ist ziemlich schnell gegangen. Von da haben wir nicht nur Gemeinde, sondern auch Familie gegründet. Und Frankfurt, Gießen, Frankfurt, Frankfurt offenbar seit einem Jahr. Und dort leben wir und arbeite ich dann als Gemeindegründer. Wisst ihr, sehr oft, wenn ich, und wir werden über diese Gemeinde gleich erzählen, aber sehr oft, wenn ich mich vorstelle und gerade am Anfang unserer Arbeit, als ich ankam, und man fragte mich, was machst du? Was ist dein Beruf? Und ich meinte, ich bin ein Gemeindegründer und eine neue Gemeinde gründen. Dann hatten Leute nicht ganz viel Verständnis dafür. Die meinten, du hast dort Theologie studiert, du könntest dort einfach Pastor in einer Gemeinde sein. Wieso nimmst du den Risiko, eine Gemeinde zu gründen, die noch nicht existiert? Und da wurde mir klar, dass die Frage nach der Motivation zur Gemeindegründung unglaublich wichtig ist. Und wieso wird man Gemeindegründer und nicht Pastor? Wieso gründet man eine Gemeinde und schließt man sich nicht eine andere oder wie auch immer? Und mein Text heute und das, worüber ich reden will, will ganz stark erzählen, was ist die Motivation dahinter. Weil nach den wenigen Jahren, die ich in Gemeindegründung mache, es gibt etwas, was ich verstehe. Gemeindegründung macht nicht Spaß als Technik. Das ist nicht so wie Design oder wie auch immer, wo du denkst jeden Tag, wow, das ist total wunderbar, ich würde noch morgen Gemeinde gründen. Es hat ganz viele Herausforderungen. Gemeindegründen tut man auch nicht, um Methoden, Strategien, neue Techniken zu entwickeln, die total in sein werden. Das ist das nicht, das klappt nicht. Es muss tiefer sein. Und wenn es tiefer sein muss, dann muss es in Gottes Wort sein. Und wenn es in Gottes Wort sein soll, dann muss es aus Jesu Worten kommen. Und wenn es aus Jesu Worten kommt, will ich euch einladen, in Johannes 4 zu lesen. Johannes 4, 27. Ich versuche langsamer zu reden, okay? Ja, und ich wollte mich auch noch für die Verspätung entschuldigen. Wir hatten eigentlich vor, gestern zu kommen. Das war so die ursprüngliche Absprache, aber das konnten wir nicht mal, weil wir gestern ein ziemlich wichtiges Treffen hatten in der Gemeinde. Wir haben gesagt, wir düsen hier runter. Aber es war nicht mit dem Schnee zu rechnen. Und der Schnee hat es anders gemacht mit der Geschwindigkeit und so. Also tut uns leid. Ne? Danke. Ich lese ab Vers 27 vor. In diesem Augenblick kehrten seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, ihn im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Aber keiner fragte ihn, was willst du von ihr? Oder worüber redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging ins Dorf und sagte zu den Leuten, da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Kommt mit und seht ihn euch an. Ist er vielleicht der versprochene Retter? Da gingen sie alle hinaus zu Jesus. Inzwischen forderten die Jünger ihn auf, Rabbi, ist doch etwas. Aber er antwortete, ich lebe von einer Nahrung, die ihr nicht kennt. Da fragten sie einander, habt ihm vielleicht jemand etwas zu essen gebracht? Jesus sagte zu ihnen, meine Nahrung ist, dass ich dem gehorche, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Ihr denkt, wie es im Sprichwort heißt, Zwischen Saat und Ernte liegen 4 Monate. Aber ich sage euch, macht die Augen auf und seht euch die Felder an. Das Korn ist schon reif für die Ernte. Er, der sie einbringt, erhält schon jetzt seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben. Er freut sich zur gleichen Zeit wie der, der gesät hat. Aber das andere Sprichwort, das trifft zu, einer sät und ein anderer erntet. Denn ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben sich für euch dort abgemüht. Ihr braucht ihre Arbeit nur weiterzuführen. Viele Samariter in jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus, weil die Frau bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als sie nun bei Jesus eintrafen, baten sie ihn zu bleiben. Er verbrachte 2 Tage bei ihnen. Da kamen noch viel mehr von ihnen zum Glauben aufgrund seiner Worte. Sie erklärten der Frau, jetzt glauben wir nicht länger wegen deiner Erzählung, sondern weil wir ihn selbst gehört haben. Wir wissen jetzt, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Wenn es ein Thema gibt zu dem, was ich sagen will heute Morgen, dann wäre das Thema, es geht um Erweckung. Wenn ihr mich fragt, wieso Gemeindegründung, ich würde auch sagen, weil ich den verrückten Glauben habe, dass es eine Erweckung noch geben kann. Weil ich den verrückten Glauben habe, dass viele Leute, ganz viele Leute noch zu Jesus kommen können. Und dass es darum geht, solange ich noch leben kann, dafür zu leben, so viele wie möglich mitzunehmen in diese Ewigkeit. Davon will ich diese Geschichte erzählen. Es geht um Erweckung. Wisst ihr, ein erster Schritt, den wir hatten, als wir anfingen, Gemeinde zu gründen, in Offenbach war, mit ganz vielen Leuten zu reden, wird euch Marie erzählen. Aber etwas, was wir immer gehört haben und ich immer auch gehört habe, war, Offenbach ist ein hartes Pflaster. Hier passiert gar nichts. In den letzten 20 Jahren sind jede Gemeindegründungsversuche gescheitert. Es gibt einen Pastor, der unsere Stadt das Friedhof von Gemeinde nennt. Weil in dieser Stadt, es ist nicht nur, dass Gemeindegründungen kaputt gehen, sondern Gemeinde ziehen aus. Und wenn du eine Gemeinde haben willst, wo du sicher bist, es wird sie irgendwann nicht mehr geben, dann fangen sie an in Offenbach. Weil das ist der Friedhof für Gemeinde. Hartes Pflaster, was machst du da? Wie geht ihr da? Und als wir anfingen zu beten über diese Stadt und dort zu sein, da kam etwas sehr stark in meinem Herz, sehr stark in meinen Gedanken. Und es war die Geschichte dieser Frau. Es kam sehr stark in meine Gedanken, dass ich muss anfangen, anders über Offenbach zu denken. Wir müssen anfangen, eine andere Perspektive in unserer Stadt zu haben. Und wenn alle Christen glauben, das ist ein hartes Pflaster, und alle Christen glauben, das ist das Friedhof der Gemeinde, braucht Gott jemanden, der denkt, dass die Ernte reif ist. Ich denke, das trifft nicht nur zu auf Offenbach, das trifft auf ganz vielen Orten. Ich höre auch von Bayern, was in Bayern passiert. Ne? Ich weiß auch, ich kenne auch Leute und viele Gemeindegründer, die gescheitert sind in Bayern. Und ich kenne viele Gemeindegründer, die nicht nach Bayern kommen wollen. Weil die genau dasselbe sagen würde. Es ist hartes Pflaster. Da passiert gar nichts. Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, ihr sagt, die Ernte kommt noch. Ihr sagt, die Ernte kommt in 4 Monaten. Erweckung wird irgendwann kommen. Aber er sagt, ich sage euch, die Ernte ist reif. Es wird nicht irgendwann kommen. Ich sage euch, die Ernte ist reif. Seid ihr bereit, diese Perspektive zu wechseln? Wisst ihr, für seine Jünger war das verrückt, weil sie waren dazu 12 und er hat vorher mit einer Frau geredet, die weggegangen ist, und er sagt, die Ernte ist reif, niemand ist da. Keine Heilung ist da. Er sitzt einfach da und er redet mit ihnen und eine Frau, die weggegangen ist, und er sagt, die Ernte ist reif. Und sie denken sich, diese Samariter, die eh nicht glauben, die nicht glauben wollen, die nicht so gute Juden sind wie wir, diese Leute, die sich vermischt haben mit anderen Göttern, nee, das kann doch nichts geben. Jesus sagt, die Ernte ist reif. Kannst du dich da so herausfordern? Wenn du nicht siehst und alle Gemeinde scheitern, zu denken, die Ernte ist reif? Ich denke, wenn wir dieses Perspektivewechsel nicht geschafft hätten, gäbe es keine Kirche am Start und es gäbe nicht alle Geschichten, die ihr gleich hören werdet. Weil ich will euch sagen, Leute hassen vielleicht Kirche. Leute mögen gerade keine Religion. Sie sind total Atheist oder sie mögen was anderes. Aber es ist immer noch so, dass Menschen von Jesus Christus fasziniert sind. Jesus fasziniert Leute. Es gibt einen Mann bei uns, der zum Gottesdienst kommt, der ist so Ende 40. Er ist ein Freireligiöser, er gehört zu der Freireligiösen Gemeinde. Also nur, dass ihr wisst, offenbar ist so gegen Gott, dass wir dort eine neue Gemeinde haben, das heißt die Freireligiöse Gemeinde. Das ist das Zentrum davon. Und freireligiös bedeutet, sie glauben einfach nicht, dass es etwas gibt. Und alle Religionen sind falsch. Und sie gründen eine Gemeinde und eine Kirche, um zu bezeugen, dass es keine andere Religion, dass es keine Religion gibt. Und sie haben Sonntag Gottesdienst, wo man erzählt, es gibt keine Religion. Ja, so macht man, so dachte ich auch. Ne? Was ist das denn? Aber das nennt man die freireligiöse Gemeinde. 800 Mitglieder, sie haben einen Kindergarten. Es läuft dort in Offenbar. Und dieser Typ, der bei uns in der Gemeinde kommt, seine Eltern, also er ist Mitglied dieser freireligiösen Gemeinde seit Generationen. Sein Urgroßvater war der Gründer der freireligiösen Gemeinde. Seine Eltern waren da, er ist da drin hineingeboren. Und er weiß, es gibt gar nichts. Bis seine Frau anfing, in den Gottesdienst zu kommen. Seine Frau, die übrigens katholisch ist und überzeugt war irgendwann, ich brauche noch mehr. Die fing an, in den Gottesdienst zu kommen. Und er fing an zu kommen, um ihr nach Hause danach erzählen zu können, wieso das Ganze überhaupt keinen Sinn macht. Er brauchte Argumente aus dem Gottesdienst also. Als er zu diesem Gottesdienst kam, ich wusste ja nicht, wer er war. Und wir hatten Abendmahl, wie gerade jetzt ja. Und alle Leute kommen zu mir zum Abendmahl und ein Mann kommt zu mir und er geht dann wieder. Wenn ich da vorne bin und ich teile Abendmahl aus und die Leute kommen, ja, ich weiß ja nicht, bist du frei religiös oder nicht frei religiös? Ich stelle die Frage nicht. Sondern er nimmt einfach und geht. Nach dem Abendmahl kommt er zu mir und sagt, wissen Sie, junger Mann, heute ist es das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, dass jemand mich ruft zum Abendmahl. Und das ist das allererste Mal in meinem Leben, dass ich Abendmahl genommen habe, weil ich mich persönlich angesprochen gefühlt habe. Halleluja. Seit diesem Tag kommt er immer zum Gottesdienst. Er hat mir nicht gesagt, ich bin Jesus. Er kommt jeden Sonntag. Wisst ihr, was er tut? Seine 13-jährigen Kinder, die nicht mit Gott zu tun haben wollen, weil er ihnen die ganze Zeit erzählt hat, es gibt keinen Gott. Er bringt sie im Gottesdienst jetzt. Und letzter Sonntag, jetzt werdet ihr das nicht glauben, und das sind jetzt von 3 Monaten Geschichten, kommt er zu mir und sagt mir, ich bin aus der freireligiösen Gemeinde ausgetreten. Mit meinen Kindern. Er sagt, ich weiß noch nicht, ob ich Christ bin, aber ich bin aus der freireligiösen Gemeinde ausgetreten. Und ich denke in meinem Kopf, ja, ich weiß auch nicht, was du bist, aber du bist interessant. Ich bin ausgetreten. Und wir haben gerade unsere Predigreihe, sie heißt Jesus. Unsere Predigreihe, es geht um Jesus gerade. Und er sagt, weil dieser Jesus fasziniert mich gerade. Ich kenne nicht viel über ihn, sagt er mir. Er glaubt auch nicht an der Bibel. Das heißt, für ihn ist das, was über Jesus erzählt wird, nicht mal richtig. Er sagt also, ich weiß nicht mal, ob man etwas über Jesus wissen kann. Aber die Art und Weise, wie er Menschen erreicht seit Jahrhunderten, über alle Kontinenten und Leute hinein begegnen in ihrem Leben, das fasziniert mich. Es muss etwas an diesem Jesus liegen. Das spricht mich an. Und er sagt, das ist nicht etwas, was wir in die Kirche finden, das ist nicht etwas, was wir in die Religion finden, das ist etwas, was nur in diesem Jesus ist. Die Ernte ist reif. Wieso? Jesus fasziniert immer noch. Auch wenn du das nicht verstehst und glaubst. Jesus, Leute, er fasziniert. Das ist klar. Wo findet ihr jemanden, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben und 3 Tage nachdem er tot ist, kommt er zurück ins Leben. Wo kennst du das? Wo findest du jemanden, der auf Wasser geht, der Blinden heilt? Wo findest du jemanden, der Wasser zum Wein macht? Jemand, der nicht braucht, deine Muttersprache zu reden, bevor er dich berühren kann. Er kennt es ganz genau. Jemand, der dich so annimmt, so wie du bist. Wo findest du das? Wo findest du jemanden, der dich so sehr liebte? Egal, was du getan, gedacht hast, tust und tun wirst, so sehr geliebt hast, dass er für dich stirbt. Zeig mir jemanden, der das tut. Zeig mir jemanden, der tut, in mir ist alles für dein Leben vollbracht. Alles, was du brauchst, ist von mir zu empfangen. Zeig mir jemanden, der das tun kann. Der sagt, komm zu mir, ihr alle, die mühselig und beladen seid. Ich werde euch nicht den Weg zur Ruhe zeigen. Ich werde euch nicht mehr Aufgaben geben, damit ihr Ruhe findet. Ich werde euch Ruhe schenken, sagt er. Jesus fasziniert, weil keiner bringt seine Botschaft und keiner ist so wie er. Weißt du, wenn wir denken, es passiert gar nichts, wir müssen wissen, die Reife, die Ernte ist reif. Die Perspektive muss sich ändern. Wieso? Jesus fasziniert immer noch. Aber was bedarf es, wenn Jesus fasziniert? In dieser Geschichte war ein Schlüsselerlebnis eine Frau. Und das ist mein 2. Punkt. Nicht nur die Ernte ist reif, Jesus braucht Frauen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte gut kennt. Es ist die Geschichte einer Frau, die zu Jesus kommt, als er am Brunnen lag. Und sie fängt und er bittet diese Frau um Wasser. Und dann fängt an, diese Frau sich mit ihm so lange zu unterhalten und lange zu unterhalten, bis Jesus ihr etwas über ihr Leben sagt, das niemand wusste. Jesus sprach eine Sehnsucht in ihr, die niemand vorher gesehen hatte. Ihr Sehnsucht nach Liebe. Er sagt, ich weiß, du bist nicht verheiratet und du hast 5 Männer vorher gehabt. Er sagt ihr nicht, okay, deswegen geht weg von mir, sondern er sagt, ich weiß, du hast nach Liebe gesucht die ganze Zeit und du hast es nirgendwo gefunden. Ich bin hier, um dir zu sagen, ich bin das Wasser, der dich stillen kann. Und nach dieser Geschichte, nachdem er ihr so überzeugt hat, steht hier, diese Frau kehrt zurück und erzählt alle über Jesus. Wisst ihr, was mich fasziniert? Und das ist, wenn wir über Gemeindegründung reden. Worum geht es in Gemeindegründung? Es geht um Frauen, die überall gehen und von dem zu erzählen, den ihn fasziniert hat, Jesus. Was meine ich mit Frauen? Wie ihr seht, ich bin keine Frau. Aber Frauen in dieser Zeit waren nicht gebildet. Man ging nicht in die Schule und man investierte nicht in eine Frau. Das war nicht die weiseste Person, die hier war. Es war keine Theologieprofessor, es war keine großartige Autoritätsperson. Die Stimme einer Frau damals war nicht mal gehört. Sie dürfte nicht mal im Gericht aussprechen. Weil alles, was sie sagte im Gericht, zählte gar nicht. Sie waren Eigentum, Familien und Männer. Sie waren als Sachen gesehen. Sie waren ohne Wert und ohne Bedeutung. Es gibt gar nichts, was sie konnten. Und es gibt gar keinen Status, was sie haben konnten. Das heißt, wenn du eine mächtige Botschaft hast, den du weitergeben willst, dann gibst du es nicht eine Bedeutung, eine Person, die gar keinen Wert hat. Eine Person, auf die niemand hören wird. Aber das tut gerade Jesus. Das gibt er die Person, auf die niemand hören will. Die Person, die nichts zu sagen hat. Die Person, die ungebildet ist. Die Person, die nicht kann. Die Person, die nichts vorzuweisen hat. Diese Person hat Erweckung in einem ganzen Dorf gebracht. Weißt du, was es bedeutet? Es bedeutet, dass Gemeindegründung, und das ist die Geschichte Gemeindegründung, es ist nicht die Geschichte eines tollen, super charismatischen Pastors, der kommt und der seine Zeugnis von irgendwas erzählt. Es ist die Geschichte von ganz vielen Leuten, die von Jesus begeistert sind, nichts anders kennen und sie wissen, sie können nicht anders überall gehen, von ihm erzählen. Leute, die nichts vorzuweisen haben, außer das, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Es ist deine Geschichte und meine Geschichte. Alle Erweckungsgeschichten dieser Welt zeigen es uns. Erweckung ist nie, und das sagte ich in unserer Gemeinde gestern, nie passiert durch eine Megachurch. Nie ist das passiert. Das bedeutet nicht, dass Megachurch schlecht ist. Es bedeutet nur, dass Gott hat nie eine Megachurch dazu verwendet, gebraucht. Sondern Erweckungen sind immer kleine Gruppe von einfachen, manchmal sehr oft ungebildeten Leuten, die gingen und anderen angesteckt haben. Jedes Mal. In China reden wir gerade von Millionen Leuten, die Glauben, den Glauben gefunden haben, unter die schlimmsten Verfolgungen. Diesen Leuten haben kein theologisches Seminar. Vielleicht wisst ihr das nicht. Es gibt kein theologisches Seminar in China. Du kannst keinen Pastor ausbilden dort. Die haben nicht mal in manchen Hauskirchen sehr lange, sie hatten nicht mal eine ganze Bibel zur Verfügung. Man hat sich eine Seite von einem Kapitel immer geteilt, weil die Bibel verboten war im Land. Einfache, ungebildete Leute, die nicht mal alles über die Bibel wussten, haben eine Bewegung gezeigt, die größte Bewegung des Christen, die wir heute kennen. Frauen, die von Jesus begeistert sind. Ich glaube, unser größtes Problem, wenn wir von Erweckung reden, ist, dass wir verlassen uns zu sehr auf das, was wir können oder können wollen. Wir verlassen uns nicht auf das, was wir nicht können, sondern auf das, was wir können. Wir erwarten irgendeinen Messias, der kommen wird und uns zeigen wird, wie es geht. Und wir erkennen nicht, dass der Messias schon da ist in uns, um mit uns zu wirken. Wisst ihr, was sogar schwierig ist? Diese Frau, habt ihr gemerkt, was passiert ist? Es steht ja, sie ließ ihren Wasserkrug stehen und ging ins Dorf. Das Krasse in dieser Geschichte, diese Frau kam gerade, um Wasser zu holen. Deswegen hat sie den ganzen Weg gemacht. Da hat sie Jesus gefunden und sie hat sogar vergessen, wofür sie da kam. Sie ließ den Wasser und kehrt zurück, ohne das mitzubringen, was sie gekommen ist, zu holen. Jesus hat ihr ganzes Leben genommen. Jesus ist ihr Ein und Alles geworden. Sie hat nichts mehr zwischen sie und Jesus gefunden. Er ist ihr wahrer Reichtum geworden. Und manchmal haben wir ein Problem mit der Erweckung, weil wir zu reich sind. Wir sind so reich, dass wir ihn nicht mehr brauchen. Wir sind so reich, dass er ein von mehreren Reichtümern geworden ist für uns. Weißt du, wenn wir an unsere Sachen denken müssen und nicht, dann kann man an sein Haus, können wir an unsere Häuser und können an ganz viele Sachen, die uns Sicherheit geben. Und dann irgendwo am Ende der Liste kommt Jesus, wenn nichts mehr klappt. Nee, diese Frau hat alles vergessen. Es gab nur noch Jesus. Deswegen glaube ich, wenn wir von einer Erweckung sprechen und von Gemeindegründung reden, ich definiere es so, es ist eine Bewegung von ganz einfachen Menschen, die nur noch für Jesus leben und überall gehen. Weil da passiert Gemeindegründung. Wo es solchen Leuten gibt, dann kann ich als Pastor nichts mehr kontrollieren, weißt du? Wenn ich in diese Richtung gehe und es gibt da ganz viele Leute, die überall mit Jesus gehen, dann kann ich nicht voraussagen, was morgen passieren kann. Und so fängt ein Virus sich zu verbreiten, dann kann ich nicht sagen, wo, ob eine Heilung, wann das geschehen kann. Ob Leute zu Glauben kommen werden, durch wen es kommen wird, das kann ich nicht sagen. Wo wird die nächste Gemeinde sein? Keine Ahnung. Es ist eine Bewegung, die mich nicht mehr braucht, weil Gottes Geist das Ganze macht. Und wenn wir das haben, werden wir Gemeindegründungsbewegungen haben, weil viele Leute begeistert sind von Jesus. Zwei Sachen sollst du nehmen aus der Predigt, bevor Marie vorstellt. Sind wir bereit, unsere Perspektive zu ändern, einen neuen Glaubensschritt zu machen und zu sagen, Leute in unseren Familien, die nicht glauben, Leute in unserer Umgebung, die nicht glauben, auf dem Arbeitsplatz, wo auch immer, es ist nicht alles verloren mit denen. Die Ernte ist reif. Die Ernte ist reif. Sind wir dazu bereit? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, sind wir dazu bereit, uns auf unserem Nichtkönnen zu verlassen? Weil wir nur Jesus haben. Das ist ganz schwer, ich weiß. Vor allem, wenn man aus Deutschland kommt. Aber sind wir dazu bereit, auf unserem Nichtkönnen zu verlassen? Wisst ihr, was mein Schlusswort ist? Jesus hat die Erweckung nicht mit 10, 20, 30 Leuten gemacht, mit einer Person. Es bedarf keine zwei Leute, es bedarf eine Person. Eine Person, die bereit ist, ihr Wasser krugen zu lassen und rumzugehen. Diese Person kann eine ganze Stadt in Brand stecken. Nur eine Person. Will jemand diese Person sein hier? Vater, wir danken dir, weil in dir wir haben alles, was wir brauchen zum Leben, zum Sein. Und wir danken dir für den Ort, für Bayern. Und wir wollen wirklich proklamieren, dass du hier am Werk bist. Wir sehen es nicht. Und alle Jahre, die scheinbar keine Frucht getragen haben, dann wissen wir, Herr, das war nur ein Ernten, das war kein Versagen, das war ein Ernten, ein Sehen. Und jetzt wollen wir ernten. Jetzt wollen wir glauben, dass die Ernte reif ist. Jetzt wollen wir uns verhalten wie diese Frau. Herr, und wenn du jemanden heute siehst, der bereit ist, für dich zu gehen, seinen Wasserkrug, seine Sicherheit wegzustecken, um weiterzugehen, wo du ihn haben willst, dann wollen wir beten, gebrauche diese Person. Gebrauche uns. Wir stehen hier. Bringe das Feuer, was du bringen willst, in diesem Land. Wir beten nicht nur für uns, wir beten für Deutschland. Herr, die sagen, es sind nur 3% Christen in dem Land. Herr, wir beten, dass du Einzelne aussuchst, die bereit sind, dort zu gehen. Und für die unter uns, denen es schwerfällt, Herr, wir beten, dass du uns hilfst. Wir wollen diesen Leuten sein, aber wir haben unser ganzes Leben so anders gelebt. Es ist so schwer, daraus zu kommen. Jesus, ohne dich schaffen wir das nicht. Hilfe uns, dass wir zu Feuerflammen werden. Dass wir uns wie die Aposteln stolz darüber freuen können, darauf stolz werden, nicht auf unser Können, sondern auf unsere Schwäche. Denn unsere Schwäche wissen wir, dass du stark bist und mächtig bist. Danke, Jesus, dafür und segne diese Gemeinde. Amen. Okay. Marie wird uns kurz von Kass jetzt erzählen, was wir gerade genau tun.
Ja, einen schönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Ich stelle mich auch kurz vor. Ich heiße Marie-Susanne Martel, bin 27 Jahre alt, komme ursprünglich aus der Nähe von Hamburg, habe 4 Jahre lang Theologie studiert, 3 Jahre davon zusammen mit Lionel. Und meinen Master habe ich dann im Ausland gemacht. Ich war während meines Bachelors schon in einer Gemeindegründung in Frankfurt tätig, auch zusammen mit dem Lionel. Und ich wusste, Lionel hat die Ausbildung zum Gemeindegründer gemacht und irgendwann würde er eine Gemeinde gründen. Aber so wie ich es im Ohr hatte, sollte es nach Frankreich gehen, nach Paris, worum ich ihn schon immer beneidet habe. Und als ich dann nach meinem Masterstudium wieder zurück nach Deutschland kam, kam relativ schnell der Anruf von Lionel, der sagte, Marie, es ist soweit. Ich werde Gemeinde gründen. Möchtest du mit in mein Team? Und ich so, yes, Paris. Und er, nee, Marie, mittlerweile ist es Offenbach geworden. Und ich kann dieses Gefühl noch sehr, sehr gut abrufen, was in meinem Bauch passierte, als er das Wort Offenbach sagte, nachdem ich schon gesagt hatte, ja, ich bin voll dabei. Ich kannte Offenbach nur von seinem Ruf her. Und dieser Ruf ist in der Tat nicht gut. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Offenbach war. Vielleicht jemand? Ah ja, sehr gut. Offenbach ist einfach keine schöne Stadt. Schon wenn man reinkommt, rein äußerlich, ist es einfach nicht schön. Die Stadt ist ja so mittelgroß, 130.000 Einwohner gibt es und sie ist vor allem sehr multikulturell. Mindestens 60% der Einwohner dort haben Migrationshintergrund. Ja. Und es sind ungefähr 156 verschiedene Nationen in Offenbach vertreten. Und das prägt das Stadtbild auch im Positiven. Man könnte sagen, Offenbach ist eine Stadt, die ist für jeden offen. Da findet jeder seine Nische. Es ist auch nicht so, dass die Nationen sich jetzt ständig bekriegen würden. Aber es herrscht kein Miteinander. Die Leute leben einfach nebeneinander, gucken nicht nach links und nicht nach rechts. Und es gibt kein Gemeinschaftsgefühl in dieser Stadt. Der Ruf ist, wie Lionel gesagt hat, Offenbach ist ein Friedhof für Gemeinde oder auch Gemeindegründung. Und was ich selber von vielen Offenbachern gehört habe, Offenbach ist eine gottverlassene Stadt. Genau, da dürft ihr einmal die nächste Folie machen. Wir haben ein Fragezeichen dahinter gemacht. Wenn man das hört, denkt man so, okay, da muss ich jetzt erstmal einmal schlucken, weil wenn die Stadt gottverlassen ist, dann ist Hopfen und Malz verloren. Also dann gibt es nichts, was wir tun können. Und ich erinnere mich daran, dass ich eine Wohnung gesucht habe in Offenbach, nachdem ich entschieden habe, okay, ich werde dorthin gehen. Und es war nicht so leicht, weil das Budget, was ich hatte, relativ klein war und die Wohnung, die ich damit hätte bezahlen können, in Vierteln angesiedelt waren. Da hätte ich mich nach 20 Uhr nicht mehr auf die Straße getraut. Und ich habe echt gedacht, okay, diese Stadt, Gott verlassen, das passt. Und dann habe ich jemanden getroffen, einfach auf der Straße, der hat mich angequatscht und der sagte dann, ja, was machst du jetzt so hier? Ich so, ja, ich komme aus der Nähe von Hamburg und wir gründen jetzt hier Kirche. Und der nur so, aus der Nähe von Hamburg, ja, dann bleib doch da, das ist doch eine schöne Stadt. Bist du denn bescheuert? Hat er mir so ins Gesicht gesagt. Und ich musste eine Sekunde darüber nachdenken. Ja, bin ich eigentlich bescheuert, hierher zu gehen? Und dann habe ich so gedacht, nein, ich bin nicht bescheuert, sondern ich bin berufen. Und das mag für manch Außenstehenden zum Verwechseln ähnlich aussehen, aber für den, der gerufen ist von Gott, macht es einen entscheidenden Unterschied zu wissen, es ist Gott, der mich hierher ruft und nein, ich bin nicht bescheuert. Genau. Wir haben in der Anfangsphase sehr, sehr viel gebetet, gerade über diesen Ruf, dass die Stadt so gottverlassen sei, denn wir brauchten, wie Lionel gesagt hat, den Perspektivwechsel. Und Gott hat einen Bibelvers auf unser Herz gelegt, da dürft ihr immer die nächste Folie zeigen. Aus Hesekiel 48, 35, und der Name der Stadt soll künftig lauten, der Herr ist hier. Und das war für uns wirklich eine Riesenoffenbarung, dass Gott über eine Stadt, von der es heißt, sie sei Gott verlassen, ausspricht, dass ihr Name zukünftig lauten soll, der Herr ist hier. Und das ist etwas, was wir die ganze Zeit über erleben. Vom ersten Moment an, im Mai 2015, sind wir umgezogen und wir waren zu dritt, Lionel, seine Frau, ich, na gut, 3,5, sein 4-jähriger Sohn war noch mit dabei. Und man kommt in eine Stadt, die man nicht kennt und man fragt sich, und jetzt so, wie fangen wir an? Wir haben am Anfang sehr, sehr viel Gebetsspaziergänge gemacht. Wir sind also einfach durch die Stadt gegangen, wir haben gebetet, wir haben Gott darum gebeten, dass er uns Eindrücke für die Stadt schenkt. Wir haben tolle Begegnungen mit Menschen gehabt, die uns von Offenbach erzählt haben, die uns von dem erzählt haben, was sie von Kirche erwarten würden in ihrer Nachbarschaft, was für Erfahrungen sie bisher mit Kirche haben. Und wir durften erleben, dass wir einen Gott haben, der nicht nur hinter die Fassaden von den Gebäuden, die wir beim Gebetsspaziergang sehen, blicken kann, sondern ein Gott, der sogar hinter die Fassaden der Menschen schauen kann. Und das war unglaublich wertvoll in der Anfangsphase. Wir haben die ganze Zeit erleben dürfen, dass Gott Menschen zu uns bringt, die genau zu uns kommen sollten. Einmal die nächste Folie. Aller Anfang ist schwer. Es war ein schwerer Anfang, wenn man da zu dritt ist und eine große Stadt vor sich hat und denkt, wie soll jetzt hier eine Kirche entstehen? Dann kann man sagen, der Anfang ist schwer. Aber wir haben erlebt, wie Gott nach und nach ein Team von Leuten zusammengestellt hat, das einfach genau richtig ist. Wir haben ein Ehepaar zum Beispiel in der Gemeinde, die haben die ganze Zeit nach einem Haus in Obertshausen gesucht. Das ist ein Ort ganz nah an Offenbach ran. Und sie haben einfach keins gefunden, obwohl sie dort in die Gemeinde gegangen sind und haben dann letztendlich ein Haus in Offenbach gekauft. Und sie haben immer gefragt, Gott, wieso ein Haus in Offenbach, wenn wir eigentlich in Obertshausen sind? Und dann haben sie von uns mitbekommen und haben dann gesagt, okay, sie möchten fester Bestandteil dieser Gemeinde werden, Kirche am Staat, und ihr Haus öffnen für die ersten Jüngerschaftstreffen, die wir hatten. Und dieses Ehepaar ist ein einfach ja, ganz, ganz fester Bestandteil unseres Teams. Und es gibt viele weitere Leute, die extra nach Offenbach gezogen sind, nur wegen der Gemeindegründung, weil sie gemerkt haben, Gott ruft sie dorthin. Und das ist das, was wir erleben. Menschen kommen dorthin, können ihr volles Potenzial entfalten, und wir haben ein Team, was genau richtig ist für die Bedürfnisse dieser Stadt. Wir haben am Anfang weiterhin sehr, sehr viel gebetet. Jeden Abend von Montag bis Samstag haben wir uns getroffen um 20 Uhr und haben gebetet. Und wie soll ich sagen, man kann die Zeit auch anders verbringen. Ist nicht so, als hätten wir nichts zu tun gehabt und hätten gesagt, na komm, dann beten wir halt einfach, wenn wir irgendwie schon hier sind. So. Sondern wir haben gesagt, wir nehmen uns ganz bewusst Zeit dafür. Warum? Weil durch Gebet diese Sehnsucht nach Erweckung überhaupt erst in einem so stark werden kann, dass man jeden Tag wieder aufsteht und sagt, doch, wir glauben fest, dass der Ruf dieser Stadt sich ändern kann, dass Gott bereits hier ist und Menschen das sehen werden und dass viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen werden. Und wir beten weiterhin, jeden Tag findet in einem Haus in Offenbach, findet jeden Tag Gebet statt, für die Kirchen, die dort sind. Am Anfang haben wir auch besonders viel Kontakt zu bereits bestehenden Kirchen geknüpft. Das heißt, wir haben uns mit den Pastoren getroffen. Es gab keine offizielle Allianz oder so, aber wir haben gesagt, es ist wichtig, dass wir nicht einfach jetzt als neue Kirche dahin kommen, eventuell dann so attraktiv sind, einfach weil wir neu sind, dass dann andere Christen aus anderen Kirchen zu unserer Kirche kommen. Das war nie unser Interesse, sondern wir wollten einfach nur für Andersgläubige und für glaubensfremde Menschen dort sein und erleben, wie offen alle Kirchen bisher waren, mit denen wir zu tun hatten. Und das ist auch etwas Besonderes, weil oftmals Kirchen auch ein bisschen Angst haben oder skeptisch sind. Wer sind denn da die Neuen? Jetzt klauen die unsere Schäfchen oder so. Das war gar nicht. Die waren eher so, Gott sei Dank seid ihr hier. Wir haben so viel Arbeit zu tun. Gut, dass ihr da seid. Hoffentlich kommen noch ein paar mehr. Und das sagt einfach schon viel. Lionel hat vorhin erzählt von dem Bibeltext, in dem es heißt, manche sehen säen aus und manche ernten. Ich erinnere mich an eine Geschichte, das war kurz bevor ich nach Offenbach gegangen bin. Da habe ich in meiner Heimatgemeinde von Offenbach erzählt, von dem, was ich tun würde. Und nach dem Gottesdienst kam ein alter Mann auf mich zu, schon über 80, und der weinte ganz, ganz bitterlich. Und ich war völlig überrascht, weil ich gar nicht wusste, worum es gehen würde. Und dann sagte er, Marie, ich bin jahrelang Pastor und auch Gemeindegründer gewesen. Und vor 30 Jahren habe ich mit einem Team versucht, eine Gemeinde in Offenbach zu gründen. Und diese Gründung ist gescheitert. Und wir haben immer wieder versucht, reinzukommen. Und wir haben richtig erlebt, wie die Stadt zu war. Egal, was an Geistlichem aufbrechen wollte, ist es sofort wieder gestorben. Und er sagte, wir haben gemerkt, die Stadt ist einfach nicht offen und wir müssen den Staub von unseren Füßen schütteln und wir müssen wieder gehen. Und er sagt, das habe ich getan in dem Wissen, dass Gott eine Zeit haben wird für diese Stadt, wann die Stadt reif ist für die Botschaft Gottes. Sie war es damals nicht, aber ich habe nie aufgehört, für Offenbach zu beten. Und als du heute erzählt hast von dem, was ihr in Offenbach macht, da habe ich gemerkt, ihr seid meine Gebetserhörung. Und die Tore sozusagen der Stadt sind offen für euch. Und das ist das, was wir erleben. Wir stehen auf vorbereitetem Boden, weil so viel Großartiges passiert, was ich mir nur dadurch erkläre, dass so ein 85-jähriger Mann 30 Jahre lang für Offenbach gebetet hat und wirklich den Boden bereitet hat für das, was jetzt aufblühen darf. Und das ist wunderbar zu sehen, wie Generationen ineinander auch einfach an ein und demselben Werk Gottes in einer Stadt beteiligt sind. Wir haben am Anfang keine Gottesdienste gefeiert, sondern wir haben Visionstreffen gehabt, wo wir uns also überlegt haben, was genau ist unser Auftrag in Offenbach als Kirche. Und wir haben den Leuten, die gesagt haben, sie wollen fester Bestandteil sein, eine ganz wichtige Aufgabe beigebracht, das sogenannte Netzwerken. Denn wie Lionel sagt, Erweckung passiert nicht dadurch, dass eine große Megachurch plötzlich da ist, sondern durch 1:1 Beziehungen, dadurch, dass Leute sagen, hier wo ich bin in meinem Beruf, in meiner Nachbarschaft, da möchte ich Zeugnis geben von Jesus Christus und die Menschen in meinem Umfeld erreichen. Und wenn das jeder macht, dann werden unglaublich viele Menschen erreicht. Und wir haben immer wieder gesagt, hey, es ist wichtig, dass du mindestens 3 Leute, von denen du weißt, sie glauben nicht an Jesus Christus, an irgendwas anderes oder sind einfach nur skeptisch, dass du für diese Leute betest, dass du dir jeden Tag Zeit nimmst zu sagen, hey, für diese 3 Leute mindestens möchte ich beten, dass du sie einlädst zu den Veranstaltungen, die wir haben. Und wir hatten dann am 20. September 2015 eine erste Gebetsveranstaltung, zu der sehr viele Leute kamen. Wir haben eine Heilung erlebt, jemand hat das Lebensübergabegebet gesprochen. Und das war so ein erster Lichtblick in dieser schweren Anfangsphase, von der wir gemerkt haben, Gott steht wirklich hinter uns. Wenn Leute mich fragen, Marie, wie ist denn das so in einer Gemeindegründung zu sein, dann sage ich meistens, es fühlt sich an, als sei man an einem Schöpfungsakt Gottes beteiligt. Weil etwas geschaffen wird, was vorher nicht da war, etwas, was kein Mensch produzieren kann, sondern Gott allein. Und meine Hauptaufgabe ist bei all dem, was ich den ganzen Tag tun muss, und es ist mit Sicherheit viel, meine Hauptaufgabe ist eigentlich nur zu bestaunen und zu bezeugen und zu besingen, was Gott tut. Denn es ist seine Schöpfung. Diese Gemeinde, das Geistliche, kann kein Mensch schaffen, sondern ist Gott allein. Und ich glaube, das ist auch das, was Lionel und mich jede Nacht gut schlafen lässt, weil wir wissen, Jesus Christus ist Haupt von Kirche am Staat. Er ist der einzige Grund, warum es uns gibt, warum es diese Kirche gibt, und er ist auch der einzige Grund, warum es die Kirche weiterhin geben wird. Wir haben dann im April 2016 mit Gottesdiensten angefangen und haben die immer zweimal im Monat, die Gottesdienste, und erleben jeden Gottesdienst aufs Neue, wie neue Menschen zu uns kommen, wie Menschen, die einmal da waren, ein zweites Mal wiederkommen, wie sogar Nicht-Christen sagen, hey, ich weiß selber noch nicht so genau, was das hier ist und so, aber es spricht mich an und ich merke, ich kann auch meinen Freund, meine Schwester, wen auch immer, mitbringen, die auch nicht an Jesus Christus glauben, einfach weil ihr offen seid und weil ihr auf verständliche Weise von Jesus Christus sprecht. Und das ist so ziemlich das größte Kompliment, glaube ich, was man als Kirche bekommen kann, wenn Andersgläubige oder Glaubensfremde sagen, wir wissen noch nicht so genau, was das hier alles mit Christus so auf sich hat, aber wir merken, wir sind willkommen und wir verstehen und wir merken vor allem, wir werden angesprochen. Und das ist ein großer Segen, dass Gott uns das so schenkt. Am Anfang war es manchmal etwas deprimierend. Wir standen 5 Minuten vor Gottesdienstbeginn an den Türen und haben uns gefragt, wo sind die Leute, wo sind die Leute? Mittlerweile ist es so, dass unsere Gottesdienste von 65 Leuten im Durchschnitt besucht werden. Und das ist schon mehr als der Durchschnitt in allen anderen Kirchen, die in Offenbach sind. Wir haben Hauskirchen, da wird Lionel noch später mehr zu erzählen, an den anderen Sonntagen, wenn kein Gottesdienst ist. Und wir wachsen so schnell, dass wir gar nicht genügend Hauskirchen für all die Leute haben, die kommen, weil wir nicht genügend Hauskirchenleiter haben, also Leute, die wirklich als Vorbildfunktion in dieser kleinen Gruppe dann tätig sein können. Und das ist schon ein Luxusmangel, würde ich sagen, dass man so schnell wächst, dass man eigentlich nicht hinterherkommt, alle Leute so zu versorgen, wie sie es eigentlich nötig hätten. Ihr dürft einmal das nächste Bild machen. Also, genau, ach, Gott ist am Werk. Ja, das ist das Foto von unserem Eröffnungsgottesdienst. Es waren sehr, sehr viele Leute da, auch Leute, die einfach mal gucken wollten oder auch Unterstützer, die gesagt haben, hey, wir wollen mal schauen, was wir denn da genau so unterstützen. Und ja, genau, da wird der Lionel dann gleich noch was zu sagen. Ja, mir ist es einfach wichtig, euch mit auf den Weg zu geben. In dieser Gemeindegründung habe ich, glaube ich, öfter Dinge gemacht, die ich nicht kann, als jemals in meinem Leben zuvor. Ich bin öfter auf dem Wasser gelaufen, als jemals in meinem Leben zuvor, aber ich habe auch noch nie so eine Glaubensweite und einen Horizont von Gott geschenkt bekommen, wie in dieser Zeit. Es ist sehr vieles sehr herausfordernd, aber wir wissen halt, Gott steht komplett hinter uns. Und das ist das größte Geschenk, was es geben kann, wenn man merkt, man ist am richtigen Ort, man hat einen Auftrag, man ist nicht bescheuert, sondern berufen, und die Zeit ist reif. Und Gott steht hinter einem. Und das ist das, was wir einfach immer wieder erleben dürfen. Wir haben im Dezember Taufe gefeiert, zum allerersten Mal. 2 Leute haben sich taufen lassen. Und ihre Zeugnisse waren so bewegend für jeden Christen, aber auch für jeden Glaubensfremden, der da war, weil eine Frau zum Glauben gekommen ist, die überhaupt nichts mit Kirche zu tun hatte, gar nicht von ihrem Umfeld, von ihrer Familie, überhaupt nichts. Und sie wurde eingeladen von einer Frau aus der Gemeinde zuallererst in die Hauskirche, also in die Kleingruppe. Und sie sagte, sie hat sich in ihrem Leben noch nicht so willkommen gefühlt und so am richtigen Ort. Dann hat sie angefangen, Bücher zu lesen, dann hat sie angefangen, die Bibel zu lesen und dann ist sie in die Gottesdienste gekommen und dann hat sie irgendwann die Frau, die sie ursprünglich eingeladen hatte, angerufen und hat gesagt, du, ich bin jetzt bereit, mein Leben Jesus Christus zu übergeben. Und der zweite Täufling, ein junger Mann, der christlich aufgewachsen war, aber dann absolut entfernt war vom christlichen Glauben, der dann von Kirche am Staat erfahren hat und dessen Leben sich einfach so umkrempelt und das in seinem Alter, 18 Jahre alt ist er, es ist ein Wunder, er bringt seine Freundin mit, die sagt so, ich weiß nicht, was mit meinem Freund gerade passiert, so, der verändert sich so krass und ich will wissen, was ist hier los, dass der sich so verändert. Und das erleben wir einfach immer wieder, dass Leute kommen und dass ihr Leben so verändert wird, dass man mit Fug und Recht behaupten kann, es ist allein Jesus Christus, der diese Veränderung bewirkt. Genau. Lionel wird jetzt noch ein bisschen vorstellen, was die Vision für dieses Jahr und auch das darauffolgende Jahr ist und wird euch da ein bisschen mit hineinnehmen.
Oder ich will einfach, dass wir viel reden. Habt ihr Fragen zu allem, okay, was ihr jetzt mal gehört habt und so?
Ja, können wir auch.
Können wir ein Gespräch? Ja.
Also ich. Ja. Ich habe meinen Bachelor an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen gemacht und bin dann für meinen Master nach Schottland gegangen, nach St. Andrews an St. Mary's College, so heißt es.
Genau, und ich habe auch an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen und Gemeindegründung parallel mit einem Weg, was heißt City Mentoring Programm. Das habe ich dann auch parallel gemacht. Ah, mache ich. Okay, sagen Sie. Oh, du bist alt geworden, Stefan. Ja, sehr gut, weise geworden. Ich habe noch Fragen zu offenbar, zu dem, was wir tun, wie wir tun. Ja, zählen weiter, okay. Danke, Marie. Hier ist ungefähr, wie wir organisiert sind. Ich werde euch jetzt nicht die ganzen Details. Was ich damit sagen wollte, die ganz roten Kreise, da sind die Hauskirchen. Wir sagen, oder ich sage, unseren Herz ist, wir wollen keine Kirche sein, die Kirchen irgendwo am Sonntag ist, sondern wir sind eine Kirche, die besteht aus unterschiedlichen Hauskirchen. Es macht einen Unterschied, damit die Leute verstehen, Kirche ist nicht, wo ich dann an dem Sonntag kommen will, sondern Kirche ist, wo meine Hauskirche ist. Und eine Hauskirche ist immer in jedem Stadtteil von der Stadt. Wir haben 16 Stadtteile in Offenbach. Und unser Ziel ist, wir wollen, dass in allen Stadtteilen in Offenbach und irgendwann auf allen Straßen in Offenbach, auf jeder Fläche in Offenbach, dass es eine Gruppe von Christen gibt, die Jesus lieben und die von ihm erzählen. Deswegen wollen wir Gemeinde in den Stadtteilen immer gestalten. Und deswegen haben sie auch nicht jeden Sonntag die Gottesdienste, sondern dass sie in ihrem Stadtteil ihre Gottesdienste feiern. Es geht nicht um die Anzahl, ne, wie die Frau, es geht um die einzelnen Leute. Und wir kommen dann nur zusammen zu den größten Gottes, um zu erzählen, was Jesus alles tut. Und zu bezeugen und zu beten und diese ganzen Sachen. Das ist etwas, was wir als sehr wichtig empfinden, weil wenn wir eine Hauskirche starten bei Kirche am Staat, wir haben eine Zeit, wo eine Hauskirchenleiter vorbereitet wird. Das ist jemand, der arbeitet ganz normal und der lernt alles, was ein Pastor wissen kann. Das heißt, wir verstehen unsere Aufgabe da drin, ich verstehe meine Aufgabe da drin, anderen zu bessere Pastoren als ich zu machen, damit Hauskirchen stattfinden können und damit die Hauskirchen ihre Stadtteile erreichen können. Weil wir wollen wirklich dazu kommen, dass der Gedanke ganz, ganz, ganz weg von dem einen Ich gehe, die Marie, sondern diese Leute. Und was da passiert, darüber hat der Lionel ganz wenig Einfluss und Kontrolle. Wenn Sie entscheiden, wir wollen jetzt links gehen, weil wir empfinden, das ist das Richtige für uns, dann können Sie es auch machen. Das ist wichtig und es muss nicht durch ganz viel komplizierte Gremien gehen und dann irgendwann tagen wir jeden dritten Monat mit Gemeindeleitung und so. Weil ansonsten können sie nicht so reagieren, wie sie wollen. Und wenn sie merken, das war nicht richtig, dann okay, dann haben sie versucht, irgendwas zu starten und Jesus wird es gebrauchen. Und das ist, wo Marie meinte, wir brauchen mehr Hauskirchenleiter, weil wir haben mittlerweile 4 Hauskirchen. Sie gehen immer so bis normalerweise 12 Leute und wir haben eine mit 20 Leuten schon, den Kindern. Das ist schon einfach zu viel. Und wir haben einfach nicht die Leute, die da diese Vision tragen wollen, weil nicht jeder fühlt sich dazu berufen. Und wenn ihr an uns denkt, für uns betet, das ist bestimmt ein Anliegen, worüber ihr beten könnt. Wenn ihr Leute kennt, die da vielleicht begabt seid, sagt uns Bescheid, dass sie kommen in Offenbar. Das ist auch für uns wichtig, weil wenn wir wirklich mit Erweckung rechnen, dann ist immer mal die Frage, wie viel werden wir irgendwann sein? Ich weiß nicht, wie viel wir sein können. Ich weiß nur, dass egal welche Gebäude wir haben, wenn wir Erweckung haben, wird das Gebäude klein sein. Ich muss also ein System haben, was ganz unabhängig ist von Gebäude. Ja? Was sich entwickeln kann zu dem Punkt, wo ich kein Gebäude mehr irgendwann brauche. Wir hatten zu unserem Weihnachtsgottesdienst 55 Leute, die da waren. Dabei waren 35 Leute aus unserer Stadt ziemlich da. Unser Raum bis jetzt, wo wir sind, kann bis 120 Leute und eigentlich nur 90 nehmen. Und es bedeutet für uns jetzt für den Ostergottesdienst, wenn diese ganzen Besucher und die Staatsmänner da sind, wir können in diesem Raum nicht mehr sein. Das ist einfach klein. Und ich will nicht dieses Gedanken jeden Tag und jedes Jahr haben. Wir müssen flexibler denken. Das ist wichtig. Was wir noch machen nächstes Jahr, also nächste Folie, dieses Jahr ist, wir haben auf dem Herzen, weil wir wissen, unsere Kleingruppen können nicht alles schaffen. Wir haben eine Dame bei uns in Gottesdienst zum Beispiel, sie geht überall, jeden Tag und sie kann jeder auf der Straße von Jesus erzählen. Aber wenn die Leute kommen und sie haben Sorge und sie haben Bedürfnisse, sie kann nicht immer alles machen und alles helfen. So, wir brauchen stärkere Dienste, die bestimmten Sachen anbieten, was die Leute allein nicht schaffen können, sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Deswegen seit diese Woche haben wir eine Sozialdiakonie. Wir haben dann jemanden, wir haben jetzt 3 Vollzeitpastoren, einen Jugendpastor, die Marias Musik, Lobpreispastorin und ich. Und wir haben jetzt zu 50% eine Sozialdiakonin eingestellt, seit Montag. Und sie fängt jetzt eine Sozialdiakonie in der Stadt. Das bedeutet, sie wird jetzt anfangen, zum Beispiel mit Deutschkurs obdachlose Arbeit zu organisieren für uns. Wir haben ein großes Wohnungsproblem in Offenbar. Leute mit Einkommen finden keine Wohnung in Offenbar. Das ist richtig stark. Drogenarbeit, Finanzberatung, das sind ganz viele Sachen, die auf ihre Liste, Sprachkursen, die auf die Liste stehen. Die Sprachkursen fangen sogar im Februar. Und das Coole ist, deswegen nennen wir es CAS Plus, ist, wir sagen hier, es geht nicht um unsere Gemeinde, es geht um Gottes Reich. Und dieses Projekt zum Beispiel machen wir mit 2 Gemeinden jetzt zusammen. Das heißt, das gehört uns plötzlich nicht mehr. Eine FEG und eine italienische Gemeinde kommen zusammen und diese Diakonie wollen wir zusammen machen. Und wir stellen anderen Gemeinden, weil wir haben nur 6 in Offenbar, und wir wollen praktisch mit den ganzen Gemeinden immer mehr zusammenkommen und da zusammenarbeiten. Das ist unsere Arbeit. Dasselbe geschieht mit unserer offenen Jugendarbeit. Ein Problem in Offenbar ist die Jugendkriminalität, weil wir ganz viele Jugendliche auf der Straße haben. Das ist die höchste Rate in Hessen von Jugendlichen, die von der Schule ohne Abschluss gehen, also ohne Realabschluss sogar. Wir haben 8%, wir hatten 8% jedes Jahr. In der Bundesrepublik sind wir bei 5% und in Hessen sind wir bei 4% ungefähr. Das heißt, wir haben ganz viele Jugendlichen, die ohne Perspektive auf der Straße sitzen und sie ganz viele Sachen tun. Also mit 12 Jahre alt ist es nicht ungewöhnlich, dass jemand eine Waffe in Offenbar hat. Das ist nicht ungewöhnlich. Und da müssen wir sie erreichen. Für sie ist Jesus gestorben. Wir müssen sie erreichen. Deswegen haben wir den Jugendpastor vom Anfang an gehabt. Er macht Jugendarbeit innerhalb der Gemeinde. Da hat er auch jetzt angefangen, mit den anderen Gemeinden, mit den 3, eine Jugendarbeit von allen Gemeinden zusammen zu bekommen. Weil manchen hatten Jugendlichen ohne Jugendleiter, manchen hatten Räume ohne Jugend und ohne Jugendleiter. Und wir haben einen Jugendleiter mit ein paar Jugendlichen. Und sie kommen zusammen und es geht darum, dass die nächste Generation auch vorbereitet wird. Und das macht er. Und Gott war so gut, dass wir eine gute Vernetzung mit der Stadt haben konnten. Und die Stadt bietet uns jetzt einen Raum, wo wir offene Jugendarbeit für Straßenjugendlichen starten können. Das können wir mit den anderen Gemeinden zusammen machen. Montag, Mittwoch treffen sie sich, Jugendlichen kommen, sie haben einen Ort, wo sie einfach nicht in der Gang und in der Clique sein können und wo sie anders geprägt sein können und da Anschluss vielleicht dann zum Glauben finden. Wisst ihr, als ich, das ist eine bewegende Geschichte für mich, weil der Stadtbeamte, der uns das ermöglicht, als ich am Anfang zu ihm im Büro kam, weil wir haben auch Kontakt zu allen Behörden getroffen, er sagte mir, wollt ihr hier missionieren? Was willst du hier machen? Und ich sage, ja, wir sind Pastoren, wir glauben halt und wir erzählen da von dem Glauben. Ja, das mag ich nicht, das ist Fundamentalist und. Haben ganz viel erzählt und ich habe versucht zu erklären, nee, wir sind eigentlich gut, ich werde keine Bombe haben, das ist alles gut. Die Beziehung hat sich so entwickelt, dass er zu uns kam mit dieser Idee und als wir vorbereitet haben vor letztem Monat, wie das aussehen kann, der sagt uns, ich gebe euch diesen Raum, weil ich euch vertraue. Ich weiß, ihr werdet die Jugendlichen nicht missbrauchen, weil also wir haben ganz viele Moschees in Offenbach, wir haben dann Zeoraten an Muslimen und an einige radikalen Gruppen in Offenbach, deswegen ist auch die Angst nach Fundamentalismus bei uns sehr, sehr, sehr stark. Viele Schüler sind dort werden in Offenbach in Schulen rekrutiert und in Nahosten geschickt dann schon. Also das ist schwierig. Und er sagt uns, ich vertraue euch. Und er sagt uns übrigens, ich hätte sogar kein Problem, dass die Jugendlichen bei euch in den Gemeinden Anschluss findet. Und er ist kein Christ. Und das finde ich ja gut. Wenn du kein Problem damit hast, gerne. Machen wir. Ne? Ab dem 23. startet das. Also ihr könnt dafür beten. Und voraussichtlich im Juni dieses Jahr werden wir ein Café starten in der Stadt auch. Das wird ein normaler Café sein mit ganz normalem Kaffeeangebot. Wir haben eine große Kaffeekultur in Offenbach, also ganz viel Kaffee, internationalen Kaffee und so. Wir denken, als Gemeinde können wir da einen Kaffee haben. Und der Kaffee hat immer bis eine gewisse Uhrzeit an. Das bietet uns ganz viel neue Kontakte mit Leuten, die sich nicht zutrauen würden, zum Gottesdienst erstmal zu kommen. Und dort können wir Angebote für Leute haben und sozusagen zu den Leuten gehen. Das heißt, da planen wir eine ganz andere Art von Gottesdienst zu haben für Leute, die eher sagen, ich gehe nicht im Gottesdienst, aber zu einem Café komme ich dann halt. Seminaren wollen wir in dem Café machen. Und das ist etwas, was wir planen, um im Herzen der Stadt zu sein. Also ganz viel, einiges haben wir vor. So denke ich auch manchmal, ich bin müde schon. Und dafür alles könnt ihr beten und daneben auch die Gemeindegründung Bewegung zu starten. Also wir verstehen uns wirklich als Gemeindegründung Bewegung. Es bedeutet, unsere Hauskirchen sind so, sie erreichen die Nachbarschaft und jedes Mal, wenn wir merken, es gibt potenziell in einer Nachbarschaft, starten wir dort eine neue Gemeinde. Und 2018 wird die nächste Gemeinde sein. Und wir haben ungefähr 3 Orte, die sich dafür eignen, eine nächste Gemeinde zu starten. Und so haben wir sozusagen CAS Plus, die das Ganze macht und wir als Gemeindegründung Bewegung. Fragen? Jetzt habe ich alles gesagt. Nächste Folie. Ja.
Diese Hauskirchen, ist das sowas wie Hauskreise, die ja. Der Jugendchef auch noch machen, die richtige Gottesdienste?
Ja. Ja, die entwickeln sich zum Gottesdienst, aber die sind Hauskirchen. Es gibt Elemente von den Hauskreisen, also die müssen sich stärker mit der Bibel auseinandersetzen. Aber der Unterschied ist, die Hauskirchen haben für ihre Stadtteil eine Vision immer, die sie ausführen. Und sie sind dafür zuständig, Menschen in ihrem Stadtteil zu erreichen, in die Jüngerschaft zu führen und sie dazu beibringen, weitere Jünger zu machen. Das bedeutet, Evangelisation, Aktionen organisieren wir nicht zentral bei Kirche am Start, sondern jede Hauskirche sagt, okay, in unserem Stadtteil wollen wir ein Event so und so machen, damit Leute hier hören. Die fühlen sich sozusagen wie die Kirche in diesem Ort. Und die Leiter davon funktionieren wie Pastoren, das heißt, sie machen auch pastorale Begleitung von den Leuten, dass sie Seelsorge und diese ganzen Sachen auf kleineren Ebenen dann noch. Und dann gibt es einfach ganz viele Leute, die ganz viel Potenzial haben und können sich das entfalten. Ihr könnt euch so vorstellen, wenn ich Pastor bin oder predige und wir nicht so ein System haben, dann wenn es 20 Leute haben in der Gemeinde, die predigen, werden sie nie zum Predigen kommen und sie werden das Gefühl haben, ach, in dieser Gemeinde kann man eh nie was machen. Und wenn wir in die Hauskirchen gehen, kann jeder einfach, der berufen ist, sein Potenzial haben. Und etwa, was auch in die Hauskirchen passiert, da passiert auch unser ganzer Jüngerschaftsprozess. Das heißt, sie suchen sich immer aus, was sie machen mit der Bibel. Und ein halbes Jahr, wir haben ein Jüngerschaftsprogramm, also bestimmten Einheiten, die die ganze Gemeinde macht. Und das geschieht in jeder Hauskirche parallel dann. Und so bleiben wir eins und trotzdem entwickeln wir uns mit dem, was wir brauchen. Also einige Hauskirchen bei uns haben Müttergruppen, Mütterkindgruppen. Eine andere Hauskirche, die organisieren sie machen jetzt sonntags einen Kinoabend, wo sie die Leute einladen in ihrem Stadtteil und sowas. Und so laufen die Programme. Manche machen Brunch, um Leute von Jesus zu erzählen. Das ist der große Unterschied zu dem Hauskreis dann halt.
Ja, bitte. Habt ihr irgendwie Verbindung zu anderen Glaubensgruppen, evangelische, katholische, oder ja, ist das total abgekoppelt? Nein,
wir arbeiten, wie ich gesagt, mit allen, wir wirklich mit allen Gemeinden in Offenbar. Also wir suchen, also ich suche den Kontakt zu allen. Also die evangelischen Dekanin habe ich ein halbes Jahr geschrieben, sie hat nicht geantwortet. Aber ich habe ihr zum Geburtstag ein Geschenk geschickt und ich habe ihr noch zum Jahrestag ein Geschenk geschickt. Also sie hat alle feiern, weil wir suchen immer den Kontakt. Und wo sich Schnittstellen ergeben, wo sie denken, das wäre gut, dann machen wir das auch zusammen. Mit der Altkatholischen machen wir auch manche Sachen zusammen, altkatholische Gemeinde, weil wir haben dort einen Priester von einer altkatholischen Kirche, den ich eigentlich als gläubig bezeichnen würde. Und er ist da sehr, sehr gut. Und wir machen dann wirklich mit denen. Also uns ist wichtig, nicht allein zu sein. Und wir vernetzen überall, wo Gott die Türen öffnet und die Leute offen sind, immer dafür. Ja. Danke für die Frage. No One-Man-Show. Weitere Fragen? Also es gibt das andere, was wir nennen, das ist ein Crashkurs, das ist ein Turbokurs. Das sind 18 Stunden, also 3 Sonntage, 6 Stunden machen wir dann manchmal. Das ist ganz viel Information und das hilft den Hauskirchenpastor, gewissen Werkzeuge erstmal zu haben. Und dann gibt es, also die Hauskirchenpastoren treffen sich 14-tägig mit mir. Und dann gibt es sozusagen einen dauerhaften Prozess. Und da haben wir als Hauskirchenpastoren sozusagen eine persönliche Jüngerschaftsarbeit, was viel tiefer geht und was in Jahren sich auszahlen soll. Und jetzt bauen wir das für nächstes Jahr. Es gibt einige theologische Seminare in der Nähe, Berea und IGW, FTH, wo die Hauskirchenpastoren bestimmte Module, wenn sie wollen, belegen können. Aber die große Arbeit, die wir machen, ist Jüngerschaft. Und ich denke, das ist der Punkt mit dem Hauskirchenpastor. Das ist, er muss am Ende so ein Jünger sein, dass man es einfach absehen kann. Das ist, was den Unterschied macht. Und da müssen wir jeden daran immer bleiben, dann halt, Jünger zu sein. Das heißt, ich habe Rechenschaft zu denen, sie haben Rechenschaft zu uns und wir machen uns gegenseitig zu Jüngern. Ja, das ist meine Hauptaufgabe als Hauskirchen, die Hauskirchenleiter fähig zu machen.
Und das sind praktisch Leute, die zu euch kommen und dann
genau
irgendwie mal dann ja da dazukommen.
Ja, du bist in die Gemeinde.
Nee,
das sind Leute, die in die Gemeinde, also um Hauskirche passen, also du musst schon Mitglied sein bei KAS. Und um Mitglied sein, dann kannst du nicht in einem anderen Gemeinde sein. Und ich denke bisher, es gibt 3 Leute, wo ich den Fall hatte, die kamen zu uns und die kamen aus einer anderen Gemeinde. Und ich weiß genau, was es 3 sind, weil wenn sowas passiert, habe ich immer Gespräche mit den Pastoren der anderen Gemeinden, um herauszufinden, wie ist das, wie läuft das und bla 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 und so. Und die sagen, ja, wir schenken euch die 3. Ich weiß nicht, wieso sie uns die 3 schenken, aber, aber die sind da. Also, ja. Nein, wir haben unser Glaubensfundament, also wir sind evangelikal und charismatisch, würde ich schon sagen, in unserer Art, also Flaggen ist keine Überraschung für mich. Das ist schon, also wie wir an Gottes Wort glauben, wie wir damit umgehen wollen und was wir daraus erkennen, dass Gottes Wort die höchste Autorität hat und dass wir davon ausgehen, dass Gottes Geist heute noch wirken kann. Das ist uns wichtig. Und wir gehen auch mit dieser Position in allen Gesprächen. Es ergeben sich nur andere Schnittstellen, die es nicht unbedingt sofort jetzt mit einbeziehen. Wenn wir zum Beispiel so eine Arbeit wie die Sozialdiakonie starten, dann haben wir bestimmten Werten, die wir wollen, dass Mitarbeiter haben oder respektieren. Das heißt, wenn ich rede mit jemandem, der aus einem anderen Glaubenshintergrund kommt, er muss wissen, wie es ist und er muss damit leben können, dass wir es so glauben wollen, auch wenn er das nicht so glaubt. Und vielen können damit leben. Und so versuchen wir das zu machen. Und so ergeben sich die Schnittstellen. Sehr gute Frage. Ja.
Wer steht hinter euch so finanziell dazu?
Ja.
Ich habe drei Leute angestellt.
Ja.
Wer steht da hinter euch?
Wow. Ich erkläre dir, es stehen 95 Individuen und drei Gemeinden plus Werken, ganz Deutschland, die diese Arbeit bis jetzt möglich machen. Ich werde gleich erzählen, aber das ist ein riesiger und das ist ein großer Glaube. Als ich Gemeindegründung gelernt habe, hat man mir gesagt, Deutschen spenden nicht, gehen in den USA, sie spenden für Gottes Reich. Ich war glücklich, dass ich eine Gemeinde ohne Amerikaner gründen konnte. Das hat was für mich geändert. Und mir wurde klar, es ist nicht unbedingt, dass Deutsche nicht spenden wollen. Es ist vielleicht, man weiß vielleicht nicht, wo genau. Ja. Und man findet nicht etwas, wo man glaubt, hier passiert wirklich was. Und da müssen wir uns eher als Gemeindegründer die Frage stellen, sind wir spendenswert? Wir sind ich bin ordinierter Pastor der Ansgar Kirche Deutschland. Also der Ansgar Kirche Deutschland. Aber jetzt, die Ansgar Kirche Deutschland steht nicht, also die ist auch eine kleine Kirchengemeinde und es bedeutet, ganz viel kann sie kann das nicht tragen. Also die Pastorenstelle und sowas dann auch. Die sind auch geistlich hinter uns, die beten für uns. Wir haben auch einen Anteil von der Ansgar Kirche bekommen. Aber das ist nicht die Summe. Also nur als Vergleich in unserer Kirchengemeinde, wir haben oft nur geringfügige Beschäftigte da. Und nicht Vollzeitler von der Kirche. Eine letzte Frage, bevor ich meine Bitte, unsere Gebet bitte. Ja. Ja. Ah, okay. Gut. Ja? Dann, ja. Mm-hmm. You can speak in English if you want. Ich übersetze dann. Yeah. Oh, which language you speak? Are you speaking Chui? Wir brauchen eure Gebete auf jeden Fall. Wir werden eine Liste hinterstellen. Wir haben 100 Gebetpartner wie jetzt. Das sind Leute, die jede Woche für Kirche am Start beten. Es ist uns sehr, 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 sehr wichtig. Und wir brauchen Leute, die sagen können, sie können sich verbindlich im Gebet einbringen. Es gibt ganz viele Sachen, die wir erzählen können in den Newsletter. Es gibt viele Sachen, die wir nur Leute erzählen können, wo wir wissen, sie beten. Als wir entschieden haben, umzugehen nach Offenbar, hat meine Frau und die Frau unserer Jugendpastor in derselben Nacht Fehlgeburten erlebt. Fehlgeburten. Fehlgeburten. Meine Frau und die Frau unserer Jugendpastors, es war in dieselbe Nacht, wo wir entschieden hatten, wir gehen, da waren wir beide Babys weg. Wir brauchen Leute, mit denen wir darüber reden können. Wir sind gekommen jetzt im neuen Jahr, es gibt ganz viele Sachen, die vorhaben. Ich habe jetzt letzte Woche erfahren, meine Mutter hat 3 Tumoren, einen Krebs. Und die ist in Afrika und das kann man nicht dort behandeln und sowas. Es ist nicht ganz einfach. Wir müssen mit Leuten reden, die das machen. Das heißt, wenn du sagst, du bist ein Gebetskämpfer, wenn du sagst, ich weiß nicht so Gebet, dann lass es bitte, weil wir brauchen Leute, auf denen wir uns verlassen können, dass sie dafür beten, für uns. Gerne, nächste Folie. Gerne, du hast gefragt, wie wir uns finanzieren. Gerne brauchen wir Leute, die uns finanziell auch unterstützen. Ich habe erklärt, das war das Ziel, was wir hatten am Anfang. Das ist das, womit wir 3 Pastorenstellen finanzieren. und wir nehmen nur Spenden für die Mitarbeiterstellen. Alles, was laufenden Kosten ist, trägt die Gemeinde schon. Und die Gemeinde ist sogar jetzt so weit, dass sie nächstes Jahr ein Pastorengehalt übernehmen wird. Also, dass sie sich da aufbaut dann auch in die Richtung. Und das ist richtig, richtig stark, weil wir stehen, alle stehen hinter dieser ganzen Vision. Das finden wir ganz ding. Dieses Ziel haben wir auch erreicht. Das ist das Nächste. Aber was dann geschieht, ist, wir haben Leute in unserem Team, die zum Beispiel angefangen hatten, schon Anfang 2015 zu unterstützen oder sogar Ende 2016 und die jetzt bis März 2017 aufhören werden. Das heißt, nicht alle Leute, die unterstützen, weil es gibt Leute, die 2 Jahre lang gemacht haben und sie wollen bis Ende 2017 gehen und manchen geht es schon am Anfang des Monats, des Jahres hier zu Ende. Und wenn die Leute sagen, wir brauchen dann Unterstützung 2 Jahre, wollen wir nicht, dass sie danach denken müssen, oh, okay, jetzt muss ich doch für ewig hier bleiben. Und das bedeutet, was wir voraussehen werden, werden wir dieses Jahr einen Bedarf von 1.500 zu den 8.400 noch brauchen, um die 3 Stellen weiterhin zu finanzieren. Und du kannst dich überlegen, ob du jemand bist, der uns auch monatlich unterstützt. Und es ist nicht, dass du jetzt eine Entscheidung triffst. Wir haben Leute, die uns mit allen möglichen Beträgen unterstützen. Wir haben 20 Euro, 5 Euro im Monat und wir haben Leute, die mit 500 plus Euro im Monat unterstützen. Also es kommt um die Anzahl der Leute, ne? Und nicht um den einzelnen Bereich. Und wenn du denkst, das könnte etwas für dich sein und du musst noch nicht eine Entscheidung treffen, wir werden eine Liste hinten haben. Bitte, du kannst dich eintragen. Wir werden dich dann noch Material schicken. Ich werde noch mit dir telefonieren. Vielleicht fahre ich noch nach Bayern, damit man in Ruhe reden kann, was das alles bedeutet und wie es genau aussieht, weil ich das nicht jetzt alles machen kann, über die Details zu reden. Okay? Und wir brauchen Ermutigungen. Ich habe auch die Möglichkeit geschrieben, sich in unserem Newsletter einzutragen. Aber bitte, trag dich in dem Newsletter, wenn du das Gefühl hast, du willst es auch lesen. Weil es gibt Momente im Gemeindegründung, wo man sich wirklich einsam fühlt. Und da braucht man Leute, die ein gutes Wort sprechen. Man braucht Leute, die einfach etwas sagen. Kurz vor unserem Gottesdienst sind wir hatten in unserem Team 24 Leute. Und viele sind auch abgesprungen. Wir sind 2 Wochen vor unserem Gottesdienst und wir sind auf 16 Leute geblieben. Und ich habe in der Zeit eine Mini-Depression gehabt. Das war sehr schwierig, weil es war auch persönlichen Angriffen. Und da war die Hilfe wirklich Leute, die einfach eine SMS schreiben, die einfach zurückantworten und sagen, macht weiter oder sowas. Und das brauchen wir wirklich. Ich merke auch, Ermutigung ist auch, viele von euch waren schon in Offenbach. Jede Gemeinde, die ich gehe, kenne ich Leute, die irgendwer in Offenbach kennen und von jemandem in Offenbach kennengelernt hat. Du kannst denen einfach von Kirche am Start erzählen, wenn du nicht mehr dort selber bist. Und die können vorbeischauen und das ermutigt uns. Ne? Das ist, was wir brauchen. Und die Listen stehen hinten und dann könnt ihr euch da mal, wenn du Lust hast, einfach eintragen. Und ich melde mich dann noch. Merci beaucoup. Danke für die Zeit.